Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das passt wunderbar auch gerade zu dem Text, über den wir gemeinsam nachdenken oder auch im Zusammenhang des Galaterbriefes. Wenn Jesus am Kreuz auf Golgatha sagt, es ist vollbracht, dann meint es auch, das Heil ist vollbracht. Wir können nichts dazu bringen. Und wenn wir weiter die Bibel lesen, dann sehen wir auch, dass selbst die Dinge, die wir tun, weil wir Jesus gehorsam sind, wir deshalb tun, weil Gott uns befähigt, diese Dinge zu tun. Sehr, sehr interessant. Nicht sehr interessant, das ist ein wunderbares Konzept und wir wollen heute weiter darüber nachdenken, gerade auch was der Apostel Paulus sagt im Zusammenhang der Wahrheit des Evangeliums. Wir wollen gemeinsam aufschlagen, Galater 2. Und die Verse 11 bis 21 dienen uns als Predigttext, als Bibeltext, über den wir gemeinsam nun heute Morgen dann nachdenken wollen. Es geht ja darum, ich möchte ganz kurz zu dem etwas sagen, was wir voraus schon erwähnt haben. In dieser Provinz Galatien, Paulus hat gedient in dieser Provinz, Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind entstanden und kurz danach, während Paulus dann weitergereist ist, sind irgendwann mal Brüder aus der Jerusalemer Gemeinde gekommen und haben in den Gemeinden, die gegründet worden sind, dann auch gepredigt. Und sie haben es gut gemeint mit den Gläubigen. Sie wollten, dass sie wirklich, diese Gläubigen aus dem Heidentum, wirklich das Heil haben. Und so haben sie ihnen gesagt, dass bevor ihr wirklich das Heil haben könnt, ihr euch beschneiden lassen müsst, ihr das Gesetz halten müsst. Und der Gedanke dahinter ist dieser. Das ist vielleicht nicht jedem von uns bewusst, aber der Gedanke ist dieser. Diese Menschen, Judaisten, werden sie im Neuen Testament genannt, haben gedacht, haben geglaubt, haben es erwartet, dass die Heiden, bevor sie überhaupt das Heil Gottes haben können, sie mussten vorher Juden werden. So, das ist, wofür die Beschneidung eigentlich dient. Oder ich sage Juden, Proselyten. Sie müssen zunächst einmal zum Judentum konvertieren und erst dann, wenn sie praktisch Proselyten, also dazugeschmeckte Juden sind, sage ich mal, ja, dann können sie das Heil Gottes haben. Und Paulus sagt, no, das ist kein Evangelium. Und heute geht es natürlich im Text weiter in den Versen 11 bis 21, Verse 1 bis 10, da ging es um die Verteidigung des Evangeliums. Und hier in den Versen 11 bis 21 geht es um die Wahrheit des Evangeliums. Und das Erste, schaut einmal, worauf der Apostel Paulus uns aufmerksam machen will. Und ich möchte heute, wenn ich den Text lese, aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Und hört einmal genau hin, weil die neue Genfer Übersetzung, in manchem ist die vielleicht nicht so genau wie die Elberfelder oder die Luther, aber das, was sie sagt, das, so wie sie uns das erklärt, das ist schon korrekt. Ja, das passt schon mit dem, was auch andere übersetzen, Elberfelder oder Luther oder was auch im Griechischen zu finden ist. So, das Erste, ich sage im Voraus, die ersten Verse 11 bis, lass mich mal gerade schauen, 14. 11 bis 14, das ist der erste Abschnitt, in dem der Apostel Paulus darüber spricht, dass die Wahrheit des Evangeliums der Heuchelei widersteht. So, wenn ein Mensch das Evangelium verstanden hat, wenn ein Mensch das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus Christus angenommen hat, dann kann er Heuchelei in seinem Herzen nicht zulassen. Ja? Und auch im weiteren Kreis oder in der Gemeinde auch nicht zulassen. Ich lese zunächst einmal den Text und dann wollen wir gemeinsam einige Dinge doch unterstreichen und betonen. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Doch als Petrus dann nach Antiochien kam, so das dann macht uns darauf aufmerksam, dass das, was vorher geschehen ist, diese Unterredung in Jerusalem, wo Apostel Petrus, Jakobus und Johannes die rechte Hand der Gemeinschaft dem Paulus gereicht haben, also anerkannt haben, dass der Apostel Paulus ein richtiger Apostel Jesu Christi ist, dass sie das gemeinsame Evangelium predigen. Nach diesen Dingen, doch als Petrus dann, nachdem es geschehen ist, nach Antiochien kam. Und Antiochien ist ja die erste Gemeinde, wo die Gläubigen Christen genannt worden sind. Ja, das war auch die Gemeinde, die den Apostel Paulus ausgesandt hat auf diese Missionsreisen. Also es war schon eine größere Gemeinde, nehme ich mal an, die das auch machen konnte. Sah ich mich gezwungen, also Paulus sieht sich gezwungen, was? Ihn, also den Apostel Petrus, vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Stellt euch mal vor, vor der ganzen Gemeinde, nicht persönlich, sondern vor der ganzen Gemeinde. Denn so wie er sich dort verhielt, und gleich wird er das beschreiben, was er meint, sprach er sich selbst das Urteil. Vers 12, zunächst hat er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus von Jerusalem gekommen sind oder kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung, wir wissen genau, wer das ist, zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig, stellt euch mal vor, verhielt sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Verhielten sich, Mehrzahl, die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in der Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Er spricht darüber, dass er eben mit den Heidenchristen gegessen hat. Wieso zwingst du denn die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? So, überschrieben habe ich, wie gesagt, diese Verse mit den Worten, die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Heuchelei. Achtet einmal auf den 14. Vers. Schaut einmal auf den 14. Vers, was uns dort versichert wird. Paulus spricht in diesem Vers von einem Weg, man kann sagen von einer Lebensweise, die mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. Und das ist auch richtig. Wenn wir etwas behaupten, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas glauben, dann muss das, was wir sagen, mit unserem praktischen Leben übereinstimmen. Wenn es nicht übereinstimmt, haben wir ein Problem, dann sind wir Heuchler. Und er spricht davon, dass bei dieser Gelegenheit, dass Petrus als Apostel nicht entsprechend dieser Lebensweise sich verhalten hat. Und das ist, warum ich den ersten Punkt unserer Betrachtung heute Morgen eben mit diesen Worten überschrieben habe. Die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Heuchelei. Das heißt, wenn wir das Evangelium der Wahrheit angenommen haben und verstehen, dass wir aus Gnaden gerettet worden sind durch den Glauben an Jesus Christus allein, ja, dann muss das ganz klar in unserem praktischen Leben sich auswirken. Wie wir leben, wie wir reden, wie wir uns verhalten. Ja, die Lebensweise, ja, muss passen. Und jetzt überlegen wir einmal, was hier passiert. Ich habe das schon ein bisschen unterstrichen, als ich sagte, dass der Apostel Paulus den Petrus öffentlich zur Rede gestellt hat. Was hier eigentlich der Apostel Paulus beschreibt. Ja. So, bei einer Gelegenheit wird uns hier berichtet, macht sich Petrus auf nach Antiochien, von Jerusalem nach Antiochien, will wahrscheinlich die Gemeinde besuchen, sehen, was dort passiert, will ermutigt werden, dass Menschen dann auch zum Glauben kommen, Heidenchristen. Und es ist nur natürlich, dass Petrus, es war ja überall bekannt, wer Petrus war. Er war doch der, man könnte sagen, der Superapostel. Ja, einer, der mit Jesus gelebt hat, der Jesus zugehört hat, der die Auferstehung Jesu miterlebt hat, der mit dem Auferstandenen gesprochen ist und. So, er war, man kann sagen, ein Superapostel. Und man kann sich vorstellen, dass die Geschwister in der Gemeinde in Antiochien gesagt haben, oh, solch ein gewaltiger, solch ein großer Gast kommt jetzt zu uns. Und die haben sich geehrt gefühlt, wenn sie ihn eingeladen haben zum Essen, dass er gekommen ist und mit ihnen gegessen hat. Ihren Gast, ja? Kein Problem soweit. Zum Problem wird das Ganze, wenn als plötzlich einige aus Jerusalem kommen und interessanterweise sagen die doch im Text überhaupt nichts. Die sagen gar nichts. Aber Petrus kriegt das mit, dass diese Gemeinde aus Jerusalem kommt, wahrscheinlich Vertraute von Jakobus sind, und aus irgendeinem Grund kriegt er Angst. Das ist, was Paulus hier stehend unter der Leitung des Geistes Gottes sagt. Angst wovor? Wahrscheinlich, dass von ihm berichtet wird, dass er nun mit Heiden ist. Wovor hat er Angst? Mir kommt das nicht so richtig in den Kopf rein und ich will euch erklären, warum ich das nicht verstehe, was hier eigentlich hier passiert. Aber wir sehen, dass das genau der Fall gewesen ist. Paulus, als diese Juden gekommen sind, die haben noch nichts gesagt. Paulus hat Angst und plötzlich entzieht er sich aus der Gemeinschaft der Heidenchristen und ist nicht mehr mit ihnen. Ich werde das immer wieder verwechseln. Petrus und Paulus, das ist zu nah miteinander. So in eurem Verständnis müsst ihr das richtig einordnen. Ja, er meinte das. Ich halte immer an und überlege, okay, war das Petrus, war das Paulus? Ich werde das bestimmt. Bei der letzten Predigt, ich habe auch einige Dinge verwechselt. Für mich war es klar, was gemeint ist, aber ich habe das falsch gesagt. Anstatt Petrus habe ich Paulus gesagt, ach, richtet das ein und sagt, ah, der meint das und das. So, Petrus, ja, entzieht sich der Gemeinschaft. Und wie würdet ihr das einordnen? Gehört sich das für einen Christen? Wir denken mal, was ist das? Ja? Wir kennen die jüdische Kultur, weil wir uns mit der Bibel beschäftigt haben. Und wir wissen auch, wie eigentlich die Juden über die Heiden gedacht haben und dass sich für einen frommen jüdischen Mann es sich nicht gehört, mit Juden Kontakt zu haben. Schon gar nicht zu essen. Essen war, man kann sagen, eine heilige Angelegenheit für die Juden gewesen. Ja? Das Essen mit jemandem zu teilen, heißt, mit ihnen eine fast schon persönliche, intime Gemeinschaft zu haben. Und für einen Juden gehört sich das nicht. Wir verstehen das. Aber der Apostel Petrus war doch wiedergeboren. War doch wiedergeboren. Die Heidenchristen aus Antiochien, die waren wiedergeboren. Was ist das Problem? Und das Interessante ist doch, und das ist, warum ich das nicht verstehe. Das, was mit Cornelius passiert ist, das liegt ungefähr 2 bis 4 Jahre zurück. Ja? Und seinerzeit, eigentlich hat es Petrus selbst erklärt, warum er nicht zu dem Cornelius gehen durfte und doch gegangen ist. Ich lese uns einmal aus der Apostelgeschichte 10, 28 folgendes. Er sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren. Apostelgeschichte 10, 28. So, Petrus, sprechend zu dem Cornelius, sagt, eigentlich dürfte ich hier nicht sein. Aber Gott hat es ihm gezeigt, dass er keinen Unterschied machen soll. Erinnert ihr euch an die Geschichte, als das Netz runterkam und im Petrus wird gesagt, schlachte und iss. Und er sagt, ich rühre nichts Unreines an, ich esse nichts Unreines. Und Gott muss ihn ermahnen, sagt, nenne du nichts unrein, was ich gemacht habe. Ja? Ja. Und jetzt in Antiochien macht er aber genau das. Er macht einen Unterschied. Und deshalb, ich denke, ich verstehe das nicht. Ja? Wieso macht er das? Er macht einen Unterschied. Aus Angst. Und wie gesagt, ich kann das nicht richtig einordnen, aber da war irgendwie Bedenken gewesen in dem Herzen des Apostel Petrus, dass er in Frage gestellt wird von der Heimatgemeinde in Jerusalem, was weiß ich. Aber, und das ist, was wir verstehen, und das ist, worauf der Apostel Paulus hinweist, nach der Wahrheit des Evangeliums gehört sich das nicht, dass man so etwas tut. Und deshalb, und das ist ja auch etwas Erstaunliches, deshalb ermahnt Paulus Petrus öffentlich vor der Gemeinde. So, er geht nicht zu ihm persönlich, sagt, das gehört sich nicht, nur vor der ganzen Gemeinde. Weil Paulus etwas erkennt, was geschehen kann, wenn er das weiter irgendwie toleriert, dass so etwas gemacht wird. Er erkennt, dass nun die Gefahr eben besteht, dass die Gemeinde des Herrn Jesu aus zwei Klassen von Christen sich bestehen würde. Ja? Das sind einmal die Judenchristen, die etwas besser sind, das ist die Hauptgruppe. Warum sind die besser? Naja, sie haben Jesus Christus und sie halten das Gesetz. Und dann sind auf der anderen Seite die Heidenchristen, die so dazugeschmeckte Christen sind. Warum sind das keine so richtige Christen oder fromm genug, fromme Christen? Weil sie das Gesetz nicht halten. Sie sind so etwas, oder man könnte sagen, sie sind so etwas wie Stiefkinder Gottes. Und das hat Paulus verstanden. Und er hat erkannt, dass das echte Evangelium der Gnade so etwas nicht duldet. Es gibt bei Gott keinen Unterschied. Entweder sind wir Kinder Gottes oder wir sind es nicht. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Stiefkinder bei Gott. Ich lese uns einmal, was Petrus seinerzeit auch selbst gesagt hat und was für uns in Apostelgeschichte 15 Vers 8 bis 9 festgehalten wird. Und hier berichtet der Petrus von dem, was im Hause des Cornelius passiert ist, und er berichtet von dem, wie ihm das doch deutlich wurde, dass er keinen Unterschied machen darf als ein jüdischer Mann. Er sagt, Vers 8, und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Das war das Kennzeichen, dass der Heilige Geist Cornelius gegeben worden ist und seinem Haushalt, und das waren alles keine Juden, das waren Heiden. Und Gott machte keinen Unterschied zwischen uns, das sind die Juden, und ihnen, die Heiden, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott? Ja, deshalb war auch das Konzil zusammengekommen. Man wollte sich überlegen, was gehört sich, was sollen wir machen als Gemeinde, als Gläubige, müssen wir jetzt das Gesetz halten? Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch, was ist das Joch? Was ist das Gesetz? Indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Eine gewaltige Aussage ist das. So, und nun, 4 Jahre später, 2 bis 4 Jahre später, ich weiß es nicht, ich habe mal nachgeguckt, man kann sich nicht einigen, macht der Petrus genau das. Er macht einen Unterschied zwischen den heidnischen und jüdischen Gläubigen, und das gehört sich nicht. Paulus muss ihn ermahnen vor der ganzen Gemeinde. Stellt euch vor, Pastor Brent würde nach vorne vor die Gemeinde gehen und Pastor Andy korrigieren und ermahnen vor der ganzen Gemeinde. Was für eine Unruhe würde das geben? Und hier haben wir Petrus, ein super Apostel, ich sage mal das so, ist vielleicht kein richtiges Wort, aber das ist, was mir im Moment einfällt. Und Paulus korrigiert ihn vor allen Gläubigen, dass sich so etwas nicht gehört. Und er tut das aus einem Grund. Er will nicht seine Autorität über die Autorität des Apostel Petrus stellen, sondern er versteht, dass die Wahrheit viel wichtiger ist als die Einheit der Gemeinde. Versteht ihr das? Die Unruhe hat manchen bestimmt zum Zweifeln gebracht, beunruhigt. Paulus versteht, Friede in der Gemeinde ist wichtig, Einigkeit in der Gemeinde ist wichtig. Was ist viel wichtiger? Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und es gibt nur ein Evangelium. Und das Evangelium der Gnade Gottes sagt uns, in Christus und nur durch Christus allein. Sobald jemand kommt, oh no, wir müssen noch dazu etwas tun, das ist kein Evangelium mehr. Das ist dann nicht die Wahrheit. Die sind nicht nur ein bisschen verkehrt, die sind ganz verkehrt. Und das ist kriminell, was manche Menschen machen und sagen, oh, du musst aber das und das tun, um wirklich gerettet zu sein. Ihr Lieben, das ist nicht nur kriminell, das ist eigentlich Gotteslästerung. Den Worten des Apostels Paulus nach. Ja. So, was lernen wir? Was lernen wir aus dem, was uns so offen berichtet ist? Und ihr Lieben, das ist es, warum ich glaube, dass die Bibel die Wahrheit ist. Sie versteckt nicht die Fehler, selbst des Petrus nicht, sondern offenbart ganz öffentlich seine Fehler, seine Sünden, ja, und dann auch die Korrektur, die geschehen muss. So, normalerweise, wenn man die Bücher liest und die Hauptpersonen, die werden immer so wunderbar dargestellt, ohne Fehler, perfekt, ja, sowas gibt es nicht. Auch wir sehen gerade auch mit Petrus, dass das der Fall ist, er ist in Sünde gefallen. Und das ist, was wir unter anderem lernen, lesen diesen Text hier aus Galater 2, ab Vers 11. Selbst gestandener Apostel Petrus ist gefallen, in Sünde gefallen. Das heißt, auch für jeden anderen, Pastor, Gemeindeleiter, sie können in Sünde fallen. Und dann müssen sie korrigiert werden. Und es ist gut, dass das geschieht. Das Zweite, was wir lernen, ist, dass der Apostel Paulus seine Aufgabe darin gesehen hat, sich von Gott beauftragt wusste, dieses Unding, was dort geschehen ist, diese Sünde des Petrus anzugehen und Petrus vor aller Gemeinde zu ermahnen, um ein für alle Mal deutlich zu machen, was das Evangelium der Gnade in Jesus Christus wirklich abbricht. Und das sind die Grenzen zwischen Juden und Heiden. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir darin nicht aufgewachsen sind. Vielleicht können wir uns das vorstellen, wenn wir denken, dass in unsere Gemeinde jemand kommt, mit dem wir sehr, mit dem wir so Schwierigkeiten haben. Der ist nicht so angezogen wie wir, vielleicht hat er längere Haare. Ja, aber wir können nicht richtig verstehen, wie dick die Mauer gewesen ist zwischen den Juden und den Heiden, die nun abgebrochen worden ist durch Jesus Christus, weil Juden sowie Heiden zu Jesus Christus gekommen sind. Aber das ist der Schlüssel, Jesus Christus. Und das Dritte, was wir lernen, ist, dass Heuchelei nicht geduldet werden darf, weder in der Gemeinde noch in unserem persönlichen Leben. Das heißt, Heuchelei, was ist Heuchelei? Wir verstehen das, jemand gibt etwas vor zu sein, was er nicht ist. Ich habe hier etwas gefunden, ich hoffe, ich kann das finden. Ich habe eine Notiz gemacht, doch hier. Ich habe das heute Morgen gefunden, als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt. Ein gewisser Wilhelm Roscher, er war ein Wirtschaftsexperte und königlicher Hofrat und Professor. Er sagte Folgendes über die Heuchelei. Er sagte, der Heuchler ist für die Religion, also für den Glauben, noch gefährlicher als der Ungläubige. Und das stimmt. Das stimmt. Und erinnert ihr euch an diese Begebenheit, als Jesus erzählte von den Menschen, die am Ende der Zeit kommen, am Tage des Gerichts und ihm sagen, Herr, 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 wir haben das getan, Die haben so gelebt und. Was hat Jesus gesagt? Er sagt, ich kenne euch nicht. Warum nicht? Das waren Heuchler gewesen. So, die haben etwas vorgegeben. Oh, ihr Lieben, die haben sogar die Vollmacht gehabt, Dinge zu tun, die ich nicht tun kann, die wir nicht tun können. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Warum? Weil sie Heuchler gewesen sind und ihr Herz mit dem nicht übereinstimmte, was sie sagten. Und was für eine Tragödie ist das, für solch einen Menschen, dann vor Jesus zu stehen? Das macht uns dann doch aufmerksam oder sollte uns aufmerksam machen darüber, wer wir sind, wie es in unserem Leben aussieht. Geben wir vielleicht auch manches vor, nach außen, was wir im Inneren nicht sind, in unserem Herzen, und das darf nicht sein. So, und das bedeutet eben, dass wir das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus Christus ganz verinnerlichen müssen, verstehen müssen, annehmen müssen. Jesus muss unser Leben bestimmen. Diese Wahrheit muss unser Leben bestimmen. In einem Kirchenlied heißt es, Jesus soll meine Losung sein. Ich habe mir immer gesagt, was bedeutet das? Wir reden heute so nicht. Was bedeutet, dass Jesus meine Losung sein muss? Schlicht und einfach meint es, dass sein Name, dass sein Wort und dass sein Beispiel die Grundlage unseres Lebens sein muss für alle unsere Entscheidungen, für alle Handlungen unseres Lebens. Das meint, Jesus muss meine Losung sein. Und da ist jeder herausgefordert, ihr Lieben. Ich schaue in mein Leben und ich sage, gerade als Pastor, ja, man möchte natürlich als fromm erscheinen, ja, und manche Dinge ausformulieren und so sagen, aber wie sieht es in deinem Leben aus? Stimmt das mit dem überein, was du sagst? Und oft denke ich, mein Lieber, pass auf, dass du dir diese Dinge aussprichst, aber dem nicht hinterherkommst, was du selber sagst. In der Gefahr befinden wir uns alle. Ja, diese Heuchelei, ja, solche Heuchler zu sein. Ich kann mich erinnern an einen Freund. Er ist ein Evangelist in Deutschland. Und er kam in das Dorf zurück, wo er aufgewachsen ist. Und, ach du meine Güte, Zeit geht voran. Und der Polizist des Dorfes, es war einer seiner Bekannten gewesen. So, er hält ihn an, sagt, oh, Markus, du bist es, wie geht es dir? Und dann erzählt der Markus, was Sache ist, dass er Evangelist ist und dort dient und arbeitet. Und sagt er, oh, heißt das nicht irgendwo in der Bibel, dass der Heuchler in seiner Heimatstadt nichts gilt? Er sagt, nein, so heißt es nicht. Der Prophet gilt nichts in seiner Heimatstadt. Ich dachte, ich erwähne das, weil das so lustig ist und die Leute das durcheinander bringen. Aber das ist eine Herausforderung für jeden von uns und für mich genauso, weil ich viel rede. Ich muss die Wahrheit des Evangeliums weitergeben, aber wenn es in meinem inneren Leben, wenn mein Herz dem nicht übereinstimmt, was ich sage, dann sieht die Zukunft nicht gut für mich aus. Deshalb muss ich mich immer am eigenen Kragen packen. Okay, ihr Lieben, lasst uns weitermachen, sonst überziehe ich wieder die Zeit. Okay, Verse 15 bis 16. Diese Verse werde ich nur ganz kurz anstreifen, weil wir über diese Dinge, die hier angesprochen werden, schon letzten Sonntag sehr ausführlich gesprochen haben. Apostel Paulus schreibt weiter, es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden, wir sind keine Sünder, wie die Menschen heidnischer Abstammung. Interessant, aber er erklärt das später, was er meint. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird. Einmal sagt er das. Nicht Gesetzesvorschriften wird der Mensch erklärt, gerecht erklärt, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Zweites Mal sagt der Apostel Paulus genau das Gleiche. Das ist wie einer, der mit der Axt steht und genau in dieselbe Kerbe schlägt, bis der Baum dann umfällt, weil anscheinend das ein großes Problem gewesen ist. Wir sehen das bei Petrus. Ja? Obwohl Gott ihn darauf hingewiesen hat, es gibt keinen Unterschied, Petrus macht diesen Unterschied hier in Antiochien. Aber es geht weiter. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für Gott gerecht da. Zum dritten Mal genau dasselbe. Zum dritten Mal sagt der Apostel Paulus genau dasselbe. Das ist schon, muss doch jeder verstehen, wenn er so etwas liest, was der Apostel Paulus eigentlich meint. Durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften wird niemand vor Gott gerecht. Gerade unser Bestreben durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie die Heiden, wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. Vers 19, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, und um von jetzt an für Gott zu leben, ich bin mit Christus gekreuzigt. So, aus diesem Vers oder aus diesem Text erfahren wir, wie Paulus immer und immer wieder dasselbe wiederholt. Die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Gesetzlichkeit. Die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Gesetzlichkeit. Paulus wiederholt das immer und immer wieder, damit das endlich bei seinen Lesern, seinen Zuhörern einsinkt und hoffentlich auch bei uns, auch bei mir. Und das sollte uns bewusst werden als gläubige Menschen und auch Nachfolger Jesu, angesichts dessen, dass Paulus immer wieder in dieselbe Kerbe schlägt. Dass erstens die Wahrheit Christi in seiner Gemeinde zu bewahren, ist wichtiger als der Frieden. Friede ist wichtig, Einheit ist wichtig, die Wahrheit ist wichtiger. Wir können keine Kompromisse eingehen, gerade im Zusammenhang mit dieser Wahrheit. Wie wird man eigentlich gerettet? Wie wird man gerechtfertigt vor Gott? Und das nächste ist, es gibt keine Lehre, die wir so schützen und bewahren müssen, als an Jesus Christus gläubige Menschen, wie die Rechtfertigung allein durch den Glauben, ohne die Werke des Gesetzes, wenn es darum geht, dass man gerechtfertigt wird. Was später kommt, wenn man im Glauben ist, wenn man im Heil steht, das wissen wir auch, dann kommen die Werke. Okay, ich werde das hier ganz kurz machen und zu Versen 20 bis 21 kommen. Ja, dieser Abschnitt, wie gesagt, wir haben den schon angeschnitten, bei der letzten Predigt sehr ausführlich darüber gesprochen. Heute will ich das Schwergewicht jetzt auf Verse 20, 21 lesen, und mir ist auch nicht viel Zeit gegeben. Aber hier lesen wir diese wunderbaren Verse, die den meisten von uns bekannt sind, die viele von uns auswendig gelernt haben. Der Apostel Paulus schreibt: Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir, und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht darzustellen. Da haben wir es wieder. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Wenn das Gesetz das machen könnte, bräuchte doch Christus nicht zu sterben. Das ist die logische Folge. So, der dritte Punkt unserer Predigt ist dieser. Die Wahrheit des Evangeliums ermöglicht neues Leben aus Gott und für Gott. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, kein Mensch wird das verstehen, was hier steht, der nicht die Wiedergeburt erlebt hat, der die Regeneration nicht weiß, was Regeneration ist. Kein Mensch wird das verstehen. Was bedeutet es denn, dass Christus in uns lebt? Was bedeutet das ganz praktisch? Ist das allegorisch zu verstehen? Müssen wir das irgendwie vergeistlichen? Oder ist das sinnbildlich zu verstehen? Was meint es, dass Christus in uns lebt? Das ist interessant. Wir beziehen ja diese Verse sofort auf uns. Ja, ich mache das auch. Ja? Aber diese Verse sprechen zunächst einmal und als allererstes das Zeugnis des Apostel Paulus, das Lebenszeugnis des Apostel Paulus. In Vers 20 zum Beispiel gebraucht Paulus 8-mal das Personalpronomen ich und mich. Paulus spricht von sich selbst als einen solchen, der das Wunder der Wiedergeburt erlebt hat, der Regeneration durch den Heiligen Geist. Und wir erinnern uns, vor den Toren Damaskus begegnet ihm Jesus. Wir wissen genau, was passiert ist, wie er dann in die Stadt nach Damaskus gebracht wird und nach, interessanterweise, nach wie vielen Tagen kommt Ananias und legt ihm die Hände auf? Erinnert ihr euch? Drei. Und ich dachte, das ist faszinierend, dass Jesus nach seiner Kreuzigung genau 3 Tage, 3 Nächte, das heißt sein Leib, 3 Tage und 3 Nächte im Grab verblieben sind, ja, verblieben ist, nicht Mehrzahl, Einzahl, und dann natürlich auch diese Auferstehung geschehen ist, Jesu und der Leib transformiert worden ist und sein Auferstehungsleib wurde nach 3 Tagen. Ich fand es interessant. Aber wenn der Apostel Paulus das sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich weiß, was vor Damaskus passiert ist und dann in Damaskus selbst und das dazwischen 3 Tage liegen, dann denke ich, ja, der spricht von sich selbst. Und er sagt, nun lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und mit uns ist es genauso, wenn wir die Wiedergeburt erleben. Der Heilige Geist kommt, regeneriert uns und nun lebt Jesus Christus, Kraft des Heiligen Geistes in uns. Das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Das ist kein Hokuspokus. Das brauchen wir nicht sinnbildlich irgendwie zu verstehen. Das ist die Wahrheit. Ich möchte eine Illustration erzählen, aber die kommt zu kurz und ihr werdet sehen, warum das zu kurz kommt. Ich habe von einem jungen Mann gelesen, der begeistert gewesen ist von einem bestimmten Maler. So in Italien hat sich das Ganze abgespielt und dieser Maler war ein gewaltiger, weltberühmter Maler und dieser junge Mann war ein Fan von diesem Maler gewesen. Und dann ist dieser ältere Herr, der Maler, gestorben und der junge Mann war ganz erschüttert, dass der Maler gestorben ist und er kam zum Haus des Malers und hat angeklopft und die Magd, die noch da im Haus war, macht auf und er sagt, kann ich einen Wunsch aussprechen im Zusammenhang gerade dessen, was passiert ist, dass der Maler gestorben ist. Kann ich einen Pinsel von dem Maler haben? Die Magd dachte sich, ein Pinsel, naja, okay, ich gebe ihm einen Pinsel und dann bin ich ihn los. Und nach ein paar Tagen kam der junge Mann aber wieder. Und er hält den Pinsel vor sich, klopft nochmal an und zeigt den Pinsel der Frau, dieser Magd, und sagt, ich weiß nicht, was los ist, aber ich versuche so gut zu malen, wie der Meister, der gestorben ist. Ich habe sogar seinen Pinsel, mit dem ich male. Und trotzdem kann ich nicht so gut malen wie er. Und dann sagte die Magd, denk dran, du kannst nicht wie der große Meister malen, wenn du seinen Geist nicht in dir trägst. Wir verstehen, was gemeint ist, ja, aber das ist eigentlich die Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Ein Mensch, der die Bibel hat und der die Bibel respektiert und versucht, danach zu leben, wird immer zu kurz kommen, wenn der Heilige Geist nicht in ihm lebt. Was muss als erstes geschehen? Die Regeneration. Der Geist des Meistermalers, des Meisterschöpfers, der Geist von Jesus Christus muss in uns sein. Und dann können wir ja, mit diesem Buch in unserer Hand auch richtig leben. Und das ist etwas Wunderbares. Noch eine Illustration und dann mache ich Schluss. Aber wieder ein junger Mann, der kommt zu einem älteren Christen und der sagt, was bedeutet es eigentlich, mit Christus gekreuzigt zu sein? Und der ältere weise Mann sagte Folgendes. Er sagte, ein Mensch, der am Kreuz hängt, blickt nur in eine Richtung. Er kann nicht zurückblicken. Gut, nach vorne. Zweitens, er kehrt nicht zurück. Er hängt am Kreuz. Und drittens, er hat keine eigenen Pläne mehr. Das hört sich ein bisschen dramatisch an, aber das ist genau die Wahrheit für einen wiedergeborenen Menschen. Das sollte eine Wahrheit für uns sein. Die einzige Richtung, in die ein Wiedergeborener schaut, ist Jesus. Jesus, der für uns am Kommen ist. Wir schauen nach vorne. Wir freuen uns auf das Kommen unseres Herrn Jesus für uns. Wir wollen auf gar keinen Fall zurück in unser altes Leben. Das ist doch ein Schweinetrog im Vergleich zu dem, was Jesus uns darbietet in der Herrlichkeit. Wollen wir zurück zum Schweinetrog? Nie und nimmer. Und wir haben keine eigenen Pläne mehr. Ja? Oder sollten keine Pläne mehr haben, weil der Plan Jesu Christi uns beseelt. Was ist dieser Plan? Wir müssen zur Ehre Gottes, unseres Vaters leben und wir müssen Menschen für Jesus gewinnen. Wir müssen Menschen für das Reich Gottes erreichen. Und deshalb ist das, was wir hier lesen in Versen 20, 21, nicht nur ein Lebenszeugnis von Paulus, sondern es sollte auch unser sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der erste Punkt war, die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Heuchelei. Der zweite Punkt war, die Wahrheit des Evangeliums widersteht der Gesetzlichkeit. Und der dritte Punkt war oder ist, die Wahrheit des Evangeliums ermöglicht neues Leben. Aus Gott, für Gott. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.